Wir danken dir, dürfen wir zusammenkommen und Weihnachten feiern. An das Zurückdenken, dass du deinen Sohn auf die Welt geschenkt hast. Und wir wollen dich bitten, dass du uns die Freude ins Herz hineinlegst, dass wir die Geburt von Jesus, vom Erlöser, wirklich dürfen verstehen und dass uns das mit einer Freude erfüllen dürfen. Amen. Wer ist eigentlich Jesus Christus? Die Frage hat das Londoner Einkaufszentrum Ende 2014 auch gestellt. Und sie dürfen innerlich gerne mitraten. Es ist eine Umfrage, die an 1000 Kinder gestellt worden ist, oder 1000 Kinder haben mitgemacht im Alter von 5 bis 12 Jahren. Und ist also noch herausfordernd, die Frage. Wer ist Jesus Christus gewesen? Multiple Choice, 5 Antwortmöglichkeiten. Erstens ein Spieler von Chelsea. Zweitens, ein X-Factor-Kandidat. X-Factor ist eine Castingshow in England. Drittens, der Sohn Gottes. Viertens, ein Astronaut. Oder fünftens, ein TV-Moderator. Wer war Jesus Christus gewesen? 20% der Kinder, also jedes fünfte Kind, hat auf einen Spieler von Chelsea getippt. Astronaut und X-Factor-Kandidaten haben auch ein paar Prozent abbekommen. Der Rest hat auf Gottes Sohn getippt. Jetzt, um die Ehre vom englischen Bildungssystem oder der englischen Frömmigkeit zu retten, müssen wir vielleicht noch erwähnen, dass England Fußball vernarrt ist und das Kind Jesus Christus vielleicht mit Jesus Navas verwechselt haben. Nur hat er zu dieser Zeit bei Manchester City gespielt und nicht bei Chelsea. Hat das auch nicht ganz gestimmt. Wie hätten wir die Frage beantwortet, wenn sie nicht Multiple Choice gewesen wäre? Wer ist eigentlich Jesus Christus? Die Weihnachtsgeschichte zeigt unglaublich viel darüber aus. Ich bin ganz neu begeistert, wie viel man schon in diesen paar Kapiteln, wo Weihnachten beschrieben wird, findet darüber zu dieser Frage, wer ist Jesus Christus? Wir haben vor einer Woche im Kinderkonzert, im Kids-Treff-Konzert schon sehr viel dürfen sehen von dieser Weihnachtsgeschichte. Und wir wollen heute einen Text zusammen anschauen, wo dort noch nicht so zum Ausdruck gekommen ist, und zwar, wo sich zwischen den Hirten, die zum Kind kommen, und den Weisen, die zum Kind kommen, dort zwischen ist das ziemlich sicher passiert. Ziemlich sicher darum, weil man nicht genau weiss, wann das mit den Weisen passiert ist, aber das ist wahrscheinlich einige Tage erst nach der Geburt von Jesus Christus gesehen. Und ich lese aus dem Lukas-Evangelium, Lukas Kapitel 2, für die, die mitlesen wollen, ab dem Vers 21, mal bis zum Vers 24. Lukas 2, 21 bis 24. Und als 8 Tage um waren und er, das ist Jesus gemeint, und als er beschnitten werden sollte, gab man ihm den Namen Jesus, welcher genannt war von dem Engel, ehe er im Mutterleib empfangen war. Und als die Tage ihrer Reinigung nach dem Gesetz des Mose um waren, brachten sie ihn hinauf nach Jerusalem, um ihn dem Herrn darzustellen, wie geschrieben steht im Gesetz des Herrn. Alles Männliche, das zuerst den Mutterschoß durchbricht, soll dem Herrn geheiligt werden. Und um das Opfer darzubringen, wie es gesagt ist im Gesetz des Herrn, ein paar Turteltauben oder 2 junge Tauben. Was man da beschrieben findet, was nach der Geburt von Jesus passiert ist, ist eigentlich der ganz normale Ablauf, wie der passiert ist bei einer gottesfürchtigen jüdischen Familie zu dieser Zeit. Josef und Maria haben sich am Gesetz orientiert und das Erste, was wir lesen, am 8. Tag ist Jesus beschnitten worden. Es geht auf das Gesetz von Mose zurück, 7 Tage soll eine Frau unrein sein. Das heisst, sie darf nichts anlangen in dieser Zeit oder respektive alles, was sie anlangt in dieser Zeit, verunreinigt sich. Jede Person, die sie anlangt, wird unrein. Und nach diesen 7 Tagen, also am 8. Tag, ist die Beschneidung von diesem Bübli. Bei einem Mädchen übrigens war die Zeit doppelt so lang gewesen. Warum, sagt uns die Bibel nicht, aber dort war es 14 Tage gewesen, die Zeit der Unreinheit. Und dann ist die Beschneidung gekommen. Und die ist nach jüdischer Tradition gemeinsam mit der Namensnennung gewesen. Und sie geben ihm den Namen Jesus. Jahwe oder Gott, der Herr, rettet. Genauso wie es der Engel vorausgesagt hat. Und nach dieser Woche von der Unreinheit sind 33 weitere Tage gekommen, wo die Mutter noch nicht ins Heiligtum durfte oder nichts Heiliges hat dürfen anlangen. Sie war nicht mit dem Sinn unrein gewesen, und doch ist sie noch ausgeschlossen vom Heiligtum. Und wieder bei einem Mädchen ist das doppelt so lang gegangen. Gesamthaft bei einem Bübli 40 Tage, bevor sie wieder in den Tempel dürfen, bei einem Mädchen sogar 80 Tage. Und nach diesen 40 Tagen, nach der Geburt von Jesus, sehen wir, wie die Familie in den Tempel geht, um zwei Sachen zu machen. Das eine ist die Darstellung von Jesus, wir kommen gerade darauf, was das ist, und das zweite, um das Reinigungsopfer zu bringen. Beide Sachen, die so im Gesetz von Mose ebenfalls gefordert waren. Darstellung heisst nichts anderes als, das Kind ist Jesus geweiht worden. Oder es ist Jesus, er ist Gott als Opfer dargebracht worden. Es geht darauf zurück, dass Gott gesagt hat, jedes männliche Wesen, das als erstes den Mutterschoß durchbricht, muss Gott geweiht werden. Bei den Tieren hat sich das so geäussert, dass das erstgeborene männliche Tier geopfert werden musste. Die Erstgeburt gehört Gott. Das ist der Grund, warum beim Auszug aus Ägypten die Erstgeburt der Ägypter sterben musste. Stellvertretend bei den Israeliten hat das Schaf für die Erstgeburt sterben. Das heisst, die Erstgeburt ist ausgelöst worden durch das Schaf. Und genau das Prinzip kommt auch da zum Tragen. Die Israeliten haben von ihren Büblen die Erstgeborenen auslösen. Das heisst, es hat das Tier für das müssen sterben. Bei den Tieren ist das Tier geopfert worden, bei den Menschen ist stellvertretend ein Tier geopfert worden, respektive, wo wir es nachher später sehen, im Alten Testament hat man die Erstgeborenen gezählt, man hat die Leviten gezählt, der Teil vom Volk, der für Gott abgesondert war, und der Fehlbetrag, die Zahl ist auseinandergegangen, hat man ausgelöst mit einem Geldbetrag. Und so sind Maria und Josef auch im Tempel und haben mit einem Geldbetrag den Sohn ausgelöst. 5 Schekel Silber. Ich habe meinen Fingerring mal gewogen, 5 Gramm. Also 12-mal mein Ring wäre etwa 5 Schekel Silber, die sie gebracht haben, um diesen Bub auszulösen. Und nachher haben sie ein Opfer gebracht. Nach dem Gesetz ein Brandopfer, ein Schaf und ein Sündopfer, eine Taube. Und wenn wir lesen, sehen wir, sie haben nach dem Gesetz 2 Tauben geopfert. Das weist darauf an und zeigt, die Familie war arm. Grundsätzlich hätte man ein Schaf und eine Taube müssen opfern. Ausser man war arm, dann hätte man anstelle des Schafs auch eine Taube dürfen opfern. Es war jetzt alles ein bisschen technisch, aber es ist so die Grundlage zu dem, zu den folgenden Versen, die jetzt kommt. Aber es zeigt uns schon mal 3 Sachen auf über den Jesus. Es zeigt uns auf den Namen selber mal von Jesus. Gott rettet. Der Name, den Gott seinem Sohn gegeben hat. Der Name wird Programm sein für diesen Bub. Jesus. Jahwe rettet. Als zweites sehen wir, Jesus ist in eine gottesfürchtige Familie geboren worden. Er ist unter dem Gesetz aufgewachsen. Er ist unter dem Gesetz erzogen worden. Ist übrigens das, was wir auch lesen nachher im Galaterbrief, wo über Jesus ausgesagt wird: Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan, damit er die unter dem Gesetz waren, loskaufte, damit wir die Knechtschaft empfingen. Jesus ist unter dem Gesetz geboren worden. Und er sagt selber von sich, ich bin nicht gekommen, um das Gesetz auflösen, sondern um es erfüllen. Jesus als Jude, geboren in eine gottesfürchtige Familie hinein. Und als letztes sehen wir Jesus in eine arme Familie hineingeboren. Sie haben es sich nicht leisten können, das normale Opfer von einem Schaf zu bringen. Sie haben nur eine Taube geopfert zum Brandopfer. Ist auch ein Hinweis darauf, dass die Weisen noch nicht gekommen sind, weil dort hätten sie ja Gold bekommen. Aber das haben sie dringend gebraucht später für die Flucht nach Ägypten. Wir müssen auch uns bewusst sein, sie sind von Nazareth auf Bethlehem, an die Volkszählung. Mehr als 130 Kilometer sicher weg. Eine Reise, die teuer war. 40 Tage waren sie in Bethlehem, bevor sie im Tempel zurück sind. Der Josef konnte wahrscheinlich nicht wirklich dort arbeiten können oder nur beschränkt. Er ist ja nicht aus dieser Region gekommen. Eine Familie, die zumindest zu dieser Zeit nicht wirklich reich war. Das sind mal so 3 Punkte, wer Jesus war. Und jetzt kommt es zu dieser ersten speziellen Begegnung im Tempel. Also alle, die Kinder haben, die mal älter geworden sind, können das sehr gut nachempfinden, dass das eine spezielle Situation ist und die meisten anderen wahrscheinlich auch. Aber lesen wir doch gerade mal, was da passiert, Verse 25 bis und mit 38. Und siehe, ein Mensch war in Jerusalem mit Namen Simeon. Und dieser Mensch war gerecht und gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels. Und der Heilige Geist war auf ihm. Und ihm war vom Heiligen Geist geweissagt worden, er sollte den Tod nicht sehen, er habe denn zuvor den Christus des Herrn gesehen. Und er kam vom Geist geführt in den Tempel, und als die Eltern das Kind Jesu in den Tempel brachten, um mit ihm zu tun, wie es der Brauch nach dem Gesetz ist, da nahm er ihn auf seine Arme und lobte Gott und sprach: Herr, nun lässt du deinen Diener in Frieden fahren, wie du gesagt hast, denn meine Augen haben deinen Heiland gesehen. Das Heil, das du bereitet hast vor allen Völkern. Ein Licht zur Erleuchtung der Heiden und zum Preis deines Volkes Israel. Und sein Vater und seine Mutter wunderten sich über das, was von ihm gesagt wurde. Und Simeon segnete sie und sprach zu Maria, seiner Mutter: Siehe, dieser ist dazu bestimmt, dass viele in Israel fallen und viele aufstehen, und ist bestimmt zu einem Zeichen, dem widersprochen wird. Und auch durch deine Seele wird ein Schwert dringen, damit aus vielen Herzen die Gedanken offenbar werden. Und dann kommt die zweite Begegnung. Und es war eine Prophetin, Hanna, eine Tochter Phanuels aus dem Stamm Asser. Sie war hochbetagt. Nach ihrer Jungfrauschaft hatte sie 7 Jahre mit ihrem Mann gelebt und war nun eine Witwe von 84 Jahren, die wich nicht vom Tempel und diente Gott mit Fasten und Beten Tag und Nacht. Diese trat auch hinzu zu derselben Stunde und pries Gott und redete von ihm zu allen, die auf die Erlösung Jerusalems warteten. Also zu uns sind so 2 Personen definitiv nicht gekommen bei diesen 3 Geburten, die wir erlebt haben. Ich glaube, man könnte davon ausgehen, dass der Simeon und Hanna, der Maria und dem Josef nicht bekannt gewesen sind. Wildfremde Leute. Und man könnte, glaube ich, auch davon ausgehen, dass es nicht normal war, wenn man in den Tempel gegangen ist, um das Kind Gott darzustellen oder um das Reinigungsopfer zu bringen, dass ein wildfremder Mann kommt, das Kind in die Arme nimmt und in einen Lobpreis ausbricht. Es war eine spezielle Situation. Und wir lesen dann auch, dass sich Maria und Josef gewundert haben. Sie haben gestaunt über das, was der Mann da macht und was er gesagt hat. Wir wissen nicht viel über den Simeon. Alles, was wir über ihn wissen, ist gesagt in diesem Text. Ein gerechter und gottesfürchtiger Mann. Das heisst, er war am alten Bund treu gewesen. Er hat auf den Trost Israels gewartet. Das ist eine Begrifflichkeit aus dem Alten Testament. Der Jesaja braucht das oft. Der Trost Israels. Und er weist mit dem auf den Messias an. Der Simeon hat auf den Messias gewartet, der dem Volk Israel verheißen war, wo ihnen wird Frieden und Erlösung bringen. Das war seine grosse Sehnsucht. Und dann lesen wir von ihm, dass der Heilige Geist auf ihm war. Was wir noch von einigen Personen im Alten Testament lesen, aber es war nicht selbstverständlich im Alten Bund. Und der Heilige Geist hat ihm die Zusage gegeben und gesagt: Du wirst nicht sterben, du wirst den Tod nicht sehen, bevor du nicht den Messias gesehen hast. Was für ein Gegensatz, du wirst den Tod nicht sehen, bevor du nicht zuerst den Messias gesehen hast. Und in dieser Gewissheit hat Simeon gelebt. Und genau das ist es, was wir da lesen dürfen, wie sich die Prophezeiung erfüllt. Ich weiss nicht, wie es Simeon gegangen ist, wie viele Jahre er vielleicht schon gewartet hat, dass sich die Prophezeiung erfüllt. Ob er vielleicht manchmal entmutigt war und denkt hat, ich werde nur älter. Und ich habe den Messias immer noch nicht gesehen. Er hat miterlebt, wie da und dort die Leute aufgestanden sind und von sich behauptet haben, ich bin der Messias. Und der Heilige Geist hat ihm nicht gezeigt, dass das wirklich so wäre. Und an dem Tag wird er in den Tempel geführt und er weiß, das Kind, das ist der Messias. Und wir müssen uns bewusst sein, in diesem Tempel, da sind tausende Leute jeden Tag ein- und ausgegangen. Und der Simeon kommt und der Geist Gottes gibt ihm Gewissheit, das ist er. Und er geht zu dieser Familie an und nimmt das Kind und eine riesige Freude ist da. Er wartet seit Tagen, seit Wochen, wahrscheinlich seit Monaten oder noch länger auf das Kind, auf den Messias, dass es ein Kind ist. Ich weiß nicht, ob er sich das bewusst war, aber wir haben es gelesen, Jesaja 9. Es war eigentlich bereits von einem Kind gedreht, auch wenn die Juden nicht wirklich ein Kind erwartet haben. Ich weiß nicht, ob das für den Simeon eine Überraschung war, aber er wusste, das ist endlich die Erfüllung. Das ist der Messias, auf den habe ich so lange gewartet. Und das kommt nachher auch in seinem Lobpreis zum Ausdruck. Herr, nun lässt du deinen Diener in Frieden fahren. Wir müssen uns bewusst sein, was der Mann sagt. Er sagt, jetzt kann ich in Frieden sterben. Jetzt habe ich den Messias endlich gesehen. Nur, weil er eine Begegnung mit einem Kind hatte. Aber da ist eben mehr dahinter. Er hat die geistliche Wahrheit erkannt. Das ist mehr als nur ein Kind. Das ist der versprochene Erlöser. Und so sagt er, denn meine Augen haben deinen Heiland gesehen. Heiland, ein alteidütsches Wort, das nichts anderes bedeutet als Erlöser, Erretter. Meine Augen haben den Erlöser Gottes gesehen, den verheißene Erlöser. Das Heil oder die Errettung, das du bereitet hast vor allen Völkern. Ein Licht zur Erleuchtung der Heiden und zum Preis deines Volkes Israels. Der gute Mann hat die Schriften vom Alten Testament wahrscheinlich gut gekannt. Es kommt in seinem Lobpreis zum Ausdruck. Und er sagt nicht etwa, endlich ist der Messias da zum Heil für dein Volk. Nein, zum Heil für die ganze Welt. Ein Licht für alle Heiden. Und er stimmt eigentlich mit dem ein, oder mit dem überein, was der Jesaja auch gesagt hat, Kapitel 49 von seinem grossen Buch. Es ist zu wenig, dass du mein Knecht bist, nur die Stämme Jakobs aufzurichten und die Zerstreuten Israels wiederzubringen. Es langt nicht, dass du nur ein Trost für Israel bist, sondern ich habe dich auch zum Licht der Völker gemacht, dass mein Heil reiche bis an die Enden der Erde. Also der Plan von Gott war seit jeher mit dem Messias die ganze Welt zu erreichen, nicht nur das jüdische Volk. Sein Wunsch war, die Menschheit als solches zu retten. Und das bringt natürlich die Frage, ja, retten vor was? Warum muss denn der Mensch gerettet werden? Dem Mensch geht es doch gut. Er lebt doch in Freiheit, zumindest heute, wir hier in der Schweiz. Es geht um eine Rettung vor dieser Beziehung, die kaputt ist. Die Beziehung zum Vater, die fehlt, die zerbrochen ist, weil Menschen zu ihrem Schöpfer gesagt haben, ich will nichts mehr mit dir zu tun haben. Weil Menschen gesagt haben, weil jeder Mensch gesagt hat, in der Folge von Adam und Eva bis heute, ich will selber entscheiden, was für mein Leben gut ist. Ich brauche dich nicht, Gott. Es ist vielleicht schön, dich noch an meiner Seite zu haben, aber ich entscheide, was durchgeht. Rettung vor dem Zorn Gottes, der über dieser Schuld steht, die sich der Mensch aufgeladen hat, weil er von Gott nichts wollte wissen. Ein gerechter Gott, der den Mensch bestrafen muss für das. Sonst wäre er nicht gerecht. Und Jesus, der Messias, ist der, der Rettung bringt vor dem Gott, der muss strafen. Der selber in die Bresche wird springen, noch nicht an Weihnachten, aber ein paar Jahrzehnte später, und wird sagen, ich trage die Strafe für die Schuld der Menschen. Und das bringt die Frage mit sich, ja, wer wird denn jetzt gerettet? Alle Menschen einfach pauschal. Wäre ja eigentlich schön. Aber wenn wir die Bibel dann noch ein bisschen weiterlesen, dann merken wir, es geht um die Menschen, die das eingesehen und sagen, wow, stimmt, Jesus ist für mich in die Bresche gesprungen. Der Messias ist für die der Messias, die das ganz persönlich für sich annehmen. Und sagen, ich wäre schuldig gewesen vor Gott, aber der Messias ist für mich in die Bresche gesprungen. Ich will die Rettung für mich persönlich in Anspruch nehmen. Ich will gerettet werden. Und dann wird der Messias zum persönlichen Retter. Und das bringt natürlich eine nächste Frage mit sich. Ist der Messias auch dein Retter geworden? Ist der Heiland auch zu dir gekommen? Kannst du den Lobpreis von Simeon einsteigen, das Kind, zumindest bildlich gesprochen, in die Arme nehmen und sagen, jetzt kann ich in Frieden gehen. Weil ich habe den Heiland gesehen, er ist zu mir gekommen. Er ist mein persönlicher Heiland geworden. Es gibt manchmal Menschen, oder es gibt viele Menschen, würde ich sagen, in unserer westlichen Welt, wo der Glaube eine gewisse Relevanz hat. Man ist kirchlich geprägt und gerade zu so hohen Feiertagen wie Weihnachten geht man natürlich gerne in die Kirche. Das gehört irgendwo dazu. Aber gerade dort würde ich die Frage noch eindringlicher stellen und fragen, ist das einfach eine Tradition? Oder geht es um den Messias? Geht es um den persönlichen Retter? Weihnachten ist von Beginn weg die grösste Rettungsaktion gewesen, die es je gegeben hat auf dieser Welt. Gott hat eine riesige Rettungsaktion gestartet, dass jeder Mensch dürfte gerettet werden. Ist die Rettung bei uns auch schon angekommen? Können wir wie der Simeon einstimmen in den Lobpreis? Oder wie die Hanna, die nachher gekommen ist, die ebenfalls angefangen hat, Gott zu loben? Wir wollen jetzt eine Zeit haben, wo wir in diesem Lobpreis weiterfahren. Mit Liedern, den Gott will preisen, den Messias will anbeten, hochjubeln, gross machen. In dieser Zeit wird es die Möglichkeit geben, wenn wir sagen, hey, aber der Jesus ist irgendwie gar nicht so mein persönlicher Retter. Er ist gar nicht so mein persönlicher Messias. Ich habe die Rettung bis jetzt noch nicht dürfen in Anspruch nehmen. Hinten beim Infodesk werden Christine und ich bereit stehen, einfach für während diesen vier Lieder, wenn jemand ein Gespräch möchte oder darüber möchte reden, darüber möchte beten, herzliche Einladung dazu. Und sonst herzliche Einladung, zum gemeinsam Gott gross machen, den Messias gross machen. Und stehen wir doch auf da dazu. Wir werden nachher noch in einen zweiten Teil kurz einsteigen und schauen, was der Messias aber auch noch ist. Ja, wer ist Jesus? Er ist das Heil von dieser Welt. Warum ist es nicht für alle? Es kommt im nächsten Abschnitt zum Ausdruck in dieser Prophetie, die der Simeon der Maria weitergibt. Am Vers 34. Siehe, dieser, also Jesus, ist dazu bestimmt, dass viele in Israel fallen und viele aufstehen und ist bestimmt zu einem Zeichen, dem widersprochen wird. Und auch durch deine Seele wird ein Schwert dringen, damit aus vielen Herzen die Gedanken offenbar werden. Jesus ist dazu bestimmt, dass viele an ihm zu Fall kommen werden in Israel. Wir dürfen nicht vergessen, die grössten Gegner von Jesus waren nicht etwa die Römer, die Israel beherrscht haben in dieser Zeit. Die grössten Gegner von Jesus waren die Pharisäer, die fromme, die geistliche Elite. Jesus hatte keinen Platz in seinem Volk, hatte keinen Platz bei den Leuten, die hätten wissen müssen, um was es geht. Sie haben ihm keine Türen aufgetan. Gewisse Leute sind mit offenem Herzen gekommen. Die Hirten, die Weisen. Gewisse Leute haben ihm Türen zugetan. Im ersten Moment war das zum Beispiel der Herodes. Später lesen wir es vor allem von den Pharisäern. Jesus ist das Heil dieser Welt, aber nicht aufgezwungen, nur für die, die es wollen. Und darum die Prophetie über den Jesus. Viele in Israel werden fallen. Er ist bestimmt zu einem Zeichen, dem widersprochen wird. An Jesus scheiden sich Geister. Gewisse werden an Jesus auch aufstehen. Das sind die das Heil in Anspruch nehmen. Aber viele in Israel werden an Jesus fallen. Und es ist nicht nur ein Thema für Israel. Viele aus seinem eigenen Volk, von den Juden, haben ihn nicht angenommen. Aber das ist etwas, was sich zu allen Zeiten seit Jesu Geburt wiederholt hat. An Jesus scheiden sich Geister. Und wir lesen, dass der Eckstein, wo Jesus ist, zum Stolperstein wird für viele. Die Botschaft von Jesus eckt an. Der kleine Jesus in der Krippe, der ist herzig. Der kleine Jesus in der Krippe kann man zum Konsumfest umwandeln. Aber der erwachsene Jesus, der mit der Botschaft auftritt, der uns konfrontiert mit der Wahrheit, dass wir Sünder sind, wo uns konfrontiert damit, dass wir verloren sind, dass wir den Zorn Gottes mit unserem Lebensstil auf uns gezogen haben. Das ist ein unbequemer Jesus. Mit dem kann man nichts vermarkten. Der Jesus, der einen Absolutheitsanspruch hat und sagt, nur durch mich kann man gerettet werden, ist nicht kompatibel, ist nicht politisch korrekt, ist nicht geeignet für die heutige Zeit. Der Jesus ist ein Stolperstein, wo viele Menschen auch an ihm zu Fall kommen. Und zu Fall kommen meint aus biblischer Sicht, sie werden ihn links liegen lassen. Sie werden das Heil, sie werden die Rettung nicht erfahren, weil er ihnen ein Anstoß ist. Und somit hinterlässt der Text eigentlich auch einen faden Nachgeschmack oder eine Herausforderung. Und darum möchte ich mit dieser Frage schliessen: Wer ist Jesus für uns? Wer ist Jesus Christus? Wir haben gesehen, Jesus ist unter dem Gesetz geboren, in eine ärmliche Familie hinein. Und sein Name bedeutet Gott rettet. Und wir sehen, Jesus, sein Name ist Programm. Er ist der Retter. Er ist das Heil für die Welt. Er will das Heil für dich und für mich sein. Und gleichzeitig die Tatsache, an ihm scheiden sich Geister. Viele Menschen kommen an ihm zu Fall. Wohin gehöre ich? Wer ist Jesus für mich? Ist er für mich ein Anstoß? Oder ist er für mich der Retter, der Messias, den ich verherrlichen will? Wo ich jubeln kann darüber an Weihnachten. Einmal mehr dürfen wir feiern, dass ich meinen Retter kennenlernen durfte. Wir möchten nochmal einstimmen in einen Teil des Lobpreis, aber auch in einen anderen Lobpreis. Einen selber gemachten Lobpreis. Ich würde sagen, ich würde versuchen, dass wir in die Fußstapfen des Simeon treten. Wir haben vorher mit vorgegebenen Wort Gott angebetet, in Prisen. Ich möchte einfach auch die Möglichkeit geben, ganz spontan, für euch spontan, für mich ist es nicht ganz so spontan, ein Lob weiterzugeben. Euer eigenen Lobpreis, euer eigenen Dank. In einem Gebet oder vielleicht in einem Erlebnis, das ihr mit dem Jesus gemacht habt. Oder wo ihr da vor der Gemeinde wollt sagen, danke, habe ich meinen Retter dürfen sehen. Es braucht vielleicht eine Überwindung, eine Mut, jetzt gerade so spontan, so kurzfristig. Ich würde euch ermutigen, dass wir uns gegenseitig ermutigen. Ich glaube, der Simeon war eine gewaltige Ermutigung für Maria und Josef. Einfach weil er seinen tiefen Glauben, seine Überzeugung zum Ausdruck gebracht hat. Der ganze Teil wird auch nicht aufgenommen werden. Das kommt weder auf die CD noch ins Internet. Und darum möchte ich einfach sagen, das Mikrofon ist frei. Wer gerne dafür möchte kommen und in den Lobpreis mit eigenen Worten einstimmen möchte, ich darf aber auch am Platz hocken bleiben und einfach beten, ein Gebet formulieren und mir stimme mit einem kräftigen Amen dann in das Gebet mit ein. Ich gehe an den Platz und wir lassen einfach mal kommen, wie es kommt.